Naturzeit auf Radio Z30.
Hallo, liebe Zuhörer von ZB30. Heute möchte ich Sie einladen zu einer neuen Naturzeit von Thomas und Sabine Finke. Heute möchten wir mit einem ganz speziellen Thema beginnen. Ein Konzert, was wir lange Zeit vermisst haben und jetzt doch wieder in großen Teilen des Chacos zu hören bekommen.
Ja, dieses Froschkonzert, was wir gerade kurz eingespielt haben, ist schon einige Jahre alt und es ist schon eine schöne Erinnerung, all diese viele Arten auf einen Schlag zu hören. Leider ist das heute teilweise nicht immer der Fall. Es sind doch relativ viele Arten, die in ihren Beständen zurückgehen und die ganz aktuell vor einem Jahr erschienene Rote Liste für Paraguay gibt also von 87 Froscharten 23 als gefährdet an und weitere 10 davon haben einen etwas unklaren Status, weil man einfach viel zu wenig Daten hat, um das überhaupt beurteilen zu können. Insofern ist es doch schon eine ganze Menge. Dabei handelt es sich eigentlich auch nur um die Spitze des Eisbergs, denn um einer Tierart klar als gefährdet definieren zu können, dafür müssen mindestens 30% des Gesamtbestandes nicht mehr vorhanden sein. Und das ist relativ schwierig abzuschätzen, schwierig nachzuweisen. So sind beispielsweise Tiere wie der große Schmuckhornfrosch, dieser bunte mit den hörnerähnlichen Auswüchsen am Kopf, oder der Leopardfrosch, der gemusterte, die sieht man mittlerweile im Chaco relativ selten. Sie sind aber nicht als gefährdet aufgeführt, weil sie eben ein sehr großes Verbreitungsgebiet haben und man einen solch starken Rückgang eben nicht wissenschaftlich beweisen konnte.
Ja, des Öfteren werden wir gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Frösche und Kröten? Ja, eigentlich in der deutschen Sprache machen wir diesen Unterschied auch, im Spanischen gibt es das auch. Aber eigentlich in der Wissenschaft unterscheiden wir nur zwischen Froschlurche, Schwanzlurche, das sind eben die bekanntesten, die Feuersalamander, die man eben auch aus Deutschland kennt, und Blindwühlen, das sind schlangenartige Amphibien, die in Sümpfen leben. Also den richtigen Unterschied zwischen Frösche und Kröten gibt es nicht, das sind alles Froschlurche und daher spielt es also in der Taxonomie keine Rolle.
Wie Thomas schon am Anfang sagte, lange Zeit haben wir das Gequake schmerzlich vermissen müssen im Chaco durch die Dürre. Und insofern ist es ohnehin eigentlich für mich persönlich eine ganz beeindruckende Sache, dass wir überhaupt so viele Froscharten im Chaco haben. Und nicht nur, dass sie mit der Dürre klarkommen, es gibt einfach auch viele Frösche, die ganz besondere Körpermerkmale haben, die sich eben von allen anderen unterscheiden. Als Beispiel möchte ich hier mal den Chaco-Schreifrosch oder Kururu-Chini hervorheben. Das ist dieser große Frosch, der sich, naja, wenn man ihn fängt, fast keine Struktur hat, sich sehr wabbelig anfühlt und den man früher häufig in Straßengräben zwischen dem Gras finden konnte. Der ist ganz besonders, der hat also im Kiefer zwei Auswüchse, die praktisch wie Zähne wirken. Und mit diesen Zähnen kann er auch eine gewaltig große Beute überwältigen. Die fressen also alles, was bewegt, selbst wenn es von ihrer eigenen Art sind. Und alles, was irgendwie nur minimal kleiner ist als sie selbst, schaffen die damit zu fangen und auch runterzuschlucken.
Ja, für mich der ganz besondere Favorit im Chaco ist der Rana Mono, der grüne Laubfrosch. Der deutsche Name ist nicht ganz so gelungen. Er nennt sich warziger Lemurenfrosch, obwohl man dem Wissenschaftler sagen muss, der die Tiere beschrieben hat, die Bewegung der Lemuren, die auf Madagaskar vorkommen, das ist eine Halbaffenart, ist sehr ähnlich zu unserem Frosch oder dem Frosch zu den Lemuren. Diese Tiere faszinieren mich einfach alleine, wie sie klettern, wie sie leben, wie sie es auf den Bäumen in dieser Chaco-Hitze aushalten können. Einfach ein ganz faszinierender Frosch, den ich immer wieder gerne beobachte.
Viele Frösche hier im Chaco haben auch besondere Anpassungen für ihre Fortpflanzung. So gibt es also zum einen diese sogenannten Massenlaicher. Das sind Frösche, die alle gleichzeitig aus der Erde kommen, wenn es regnet, sich an den Tümpeln zusammenfinden und in riesigen Anzahlen dort zu sehen sind, so dass man auch denkt, es gibt wahnsinnig viele, aber es sind im Prinzip alle, und dann sich in einem rasanten Tempo fortpflanzen. Viele Frösche haben dafür auch noch eine Reserve eingebaut und legen nicht einfach ihre Eier ins Wasser, sondern bauen Schaumnester, sei es schwimmend auf dem Wasser, sei es am Wasserrand. Und diese Schaumnester haben einfach die Aufgabe, sollte das Gewässer austrocknen, bleibt in dem Schaum noch Feuchtigkeit erhalten. Die Eier können in dem Schaum noch eine ganze Weile überdauern und sollte es dann pünktlich genug wieder regnen und wieder Wasser da sein, dann entwickeln sich die Eier weiter und die Kaulquappen können schlüpfen.
Auch eine Frage, die immer wieder gestellt wird, sind Frösche giftig? Man muss generell sagen, alle Frösche sind giftig. Also alle Frösche haben ein leichtes Kontaktgift über ihre Haut. Die einen mehr, die anderen weniger. Bekannt sind diese Pfeilgiftfrösche aus dem Amazonas, wo die indigenen Völker ihre Speerspitzen oder ihre Pfeilspitzen mit vergiften, um ihre Jagdbeute damit zu erlegen. Aber auch im Chaco haben wir recht giftige Frösche. Ein gutes Beispiel dafür ist der Krötenlaubfrosch. Er ist nicht ganz so häufig. Es ist dieser Laubfrosch, der diese camouflage Färbung hat, also diesen Militäranzug anhat. Der lebt hier auf den Bäumen. Und wenn man ihn jetzt wirklich sehr, sehr ärgert, sondert er so eine weiße Milch aus, die sehr klebrig ist. Und diese Milch ist relativ giftig. Also wie ich schon sagte, man muss ihn also schon sehr schlecht behandeln, dass er das macht. Und dieses Gift ist relativ stark und wird auch von den indigenen Völkern in Brasilien als Droge benutzt. Daher sollte man eben mit der Handhabung von solchen Fröschen auch vorsichtig sein. Aber im Generellen kann man einfach sagen, unsere Frösche sind relativ ungefährlich. Es gibt immer mal wieder Unfälle mit Hunden, das weiß ich, was gerade den Leopardfrosch angeht. Aber auch der Kururu kann für eine gute Magenverstimmung beim Hund sorgen.
Thomas nannte schon das Wort Kontaktgift. Das ist eigentlich noch eine ganz wichtige Unterscheidung im Spanischen und in vielen anderen Sprachen gibt es verschiedene Wörter für giftig, venenoso und toxico. Unsere Frösche sind alle lediglich vom Kontakt her giftig. Das wäre also der Fall toxico. Kein einziger Frosch, der beißt, hat ein Gift wie eine Giftschlange, wo aktiv das Gift in die Haut eindringt. Frösche und Kröten gehören zu den sehr gut erforschten Tieren insgesamt weltweit, weil sehr, sehr viele Forscher beschäftigen sich weltweit damit und das hat mehrere Gründe. Der wichtigste Grund dafür ist, dass Frösche überall als Indikator für den Zustand der Umwelt gelten. Das heißt grundsätzlich, wenn die Froschpopulationen in einem guten Zustand sind, dann ist in der Regel auch die Umwelt in einem guten Zustand. Wenn sie anfangen, sich drastisch zu reduzieren, gibt es weitgreifendere Probleme in der Umwelt. Nach einem Problem haben Frösche aufgrund ihrer enormen Reproduktionsrate einfach auch den Vorteil, dass sie die Umwelt sehr schnell wieder besiedeln können und dementsprechend ihre Populationen auf den normalen Stand zurückfahren können. Und dadurch ist es im Endeffekt wie so ein Fieberthermometer. Man kann sehr viel daran ablesen. Ein weiterer Grund, warum Frösche so sehr gut untersucht worden sind, ist, dass es zwei weltweit auftretende Phänomene gibt. Und zwar ist das eine ein Pilz und das andere ein Virus. Beide haben für extreme Verluste innerhalb der Amphibienwelt gesorgt und das eben weltweit. Hier konnten wir auch einige Jahre lang in der Vergangenheit Kururus sehen, die relativ häufig extrem dünn, halb vertrocknet aussahen und auch eben starben. Uns wurde gesagt, der Pilz kann das nicht die Ursache sein, da es im Chaco zu heiß und zu trocken für die Entwicklung dieses Pilzes ist. Insofern muss das Rana-Virus gewesen sein. Aber die gute Nachricht ist, seit vielen Jahren ist uns da nichts mehr aufgefallen. Und insofern kann man einfach mal hoffen, dass im Chaco aufgrund der relativ isolierten Lage und wenig Austausch mit Nachbarpopulationen sind wir von dieser Krankheit im weitesten Sinne verschont geblieben.
Ja, dann bleibt noch nur zum Schluss zu sagen, dass diese kleinen Überlebenskünstler hier im Chaco uns jedes Jahr ein einzigartiges Konzert bescheren, was ich noch nie nirgendwo anders auf der Welt gehört habe. Den weiteren Sinn, den Forscher haben, ist eben die Eindämmung von Insekten. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Sie räumen wirklich eine große Menge an Ungeziefer ab. Und dass sie eben das Fieberthermometer unserer Umwelt sind. Ja, wollen wir weiter daran arbeiten, dass diese kleinen Kernchen uns erhalten bleiben. Und alles Gute fürs neue Jahr.
Den Wünschen kann ich mich nur anschließen. Und auch ich wünsche Ihnen Alles Gute für das kommende Jahr und ich hoffe, wir hören uns wieder mit einer neuen Naturzeit von Thomas und Sabine Finke.
Das war Naturzeit auf Radio ZB30, präsentiert von Thomas und Sabine Finke.